Mein Thema ist Leidenschaft für Jesus. Jesus mit Leidenschaft dienen. Wie geht das? Das Wort Gottes ist ein Buch voll mit Leidenschaft. Und ich möchte ein kleines Beispiel vorlesen und damit beginnen. Und das kommt aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 5 bis 22. Ich lese den Teil, der mich immer wieder herausfordert und bewegt. Es ist nach dem spektakulären Wunder, das passiert ist, und an dem Beautiful Gate, an dem Tor des Tempels, wo ein Lahme losgesprungen ist, nachdem für ihn gebetet wurde. Und sie riefen sie, also die hohen Priester, die geistliche Elite, und geboten ihnen keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Der Mensch, der geheilt wurde, war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Apostelgeschichte. Hier haben wir es mit einer bahnbrechenden Erweckung, die ist gerade in voller Fahrt, eine Botschaft, die dringend unter die Leute gebracht werden muss. Ungeachtet der damit verbundenen Risiken, ungeachtet der Frage nach Lohn oder Mehrwert, bringt es uns irgendwas, dieses Evangelium zu verkünden? Ungeachtet, ob Menschen sie hören wollen oder nicht, die Botschaft muss raus. Das ist die Stimmung in dieser Urgemeinde. Die Verkünder dieser Botschaft kommen querbeet aus allen Schichten der Gesellschaft, hauptsächlich interessanterweise aus den unteren Schichten. Es ist offensichtlich, dass sie ungebildet sind, Apostelgeschichte 4, 13. Mal wird ihnen ein Mundverbot erteilt, mal werden sie in Handschellen abgeführt, mal in die Flucht geschlagen, mal hingerichtet, gesteinigt. So brandgefährlich ist das, was sie zu sagen haben. Und dennoch preschen sie vorwärts. Sie lassen sich nicht davon abbringen, diese gute Nachricht weiterzugeben. Sie sind nicht zu stoppen. Diese Message ist ihnen wichtiger als ihr eigenes Leben. Innerhalb weniger Jahre haben sie die ganze damals bekannte Welt auf den Kopf gestellt. Ohne Medien, ohne Internet. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Erkennen wir unsere eigene Kirche hier? Das war die Kirche vor 2000 Jahren, die Gemeinde, deren Erben wir sind. Mit ganzem Herzen dabei, in einer lebensrettenden, dringlichen Mission unterwegs, ganz im Sinne ihres Gründers. Es war natürlich Jesus selber. Keine blickt gelangweilt auf die Uhr, wenn hier Gottesdienst gefeiert wird. Manche Kinnladen fallen runter, so schockierend sind manche Predigtpunkte. Und während die geistliche Elite um ihr Machtmonopol bangt und Schaum am Mund hat, jedes Mal, wenn diese Männer auftreten, hängt das Fußvolk an ihren Lippen, an jedem Wort und will wissen, was es tun muss, um mit Gott ins Klare zu kommen und ins Himmelreich zu kommen. Und was besonders schockierend ist, an keiner Stelle in diesem atemlosen Rausch von neutestamentlichen Adrenalin finden wir irgendwelche Anspielungen, dass diese Kirche sich jemals in etwas anderes entwickeln soll. In blutleeren Ausschüssen, in müden, halbherzigen Liturgien und Lobpreisseiten der heutigen westlichen Welt, in Entertainment. Diese Männer der ersten Stunde würden ihre Kirche kaum wiedererkennen. Jesus mit Leidenschaft dienen. Woher diese Furchtlosigkeit, woher diese Treibkraft, die sie hatten? Wie fangen wir diese leidenschaftliche Dringlichkeit der Urgemeinde wieder ein? Wollen wir sie wieder einfangen? Das ist auch eine wichtige Frage. Wie wecken wir Lust auf das Evangelium, füllen unsere Kirchenbänke wieder mit suchenden Menschen, die hungrig nach der Wahrheit sind? Hungrig nach einem Evangelium, das nicht nur ein Lebensentwurf unter vielen ist, eine Option, sondern das eine unwiderstehliche Anziehungskraft, Ansteckungskraft besitzt, Nahrung für Geist und Seele. Diese Menschen waren verwandelt, waren wie ausgewechselt nach den Begegnungen mit Jesus. Ich möchte eine kleine Begegnung mit Jesus aufgreifen und einfach drei Punkte rausholen, die uns vielleicht Aufschluss gibt auf diese Fragen. Leidenschaft ist nicht etwas, was man künstlich erzeugen kann. Leidenschaft ist eine Antwort auf etwas, was von außen kommt. Und darauf wollen wir eingehen. Es gab einen 11 Kilometer Fußmarsch. Im Lukas-Evangelium wird davon erzählt, der aus zwei tiefgeknickten Herzen brennende Herzen macht. Die bei der explosiven Gründung der Urgemeinde waren diese Männer mit von der Partie. Wir finden sie in Lukas 24 und schauen kurz drei Stationen dieser Begegnungen an, die uns wirklich Mut machen können für unsere Zeit. Diese Männer waren entweder Freunde oder es waren ein Mann und eine Frau, die verheiratet waren. Es wird nicht ganz klar aus dem Text. Auf jeden Fall laufen sie von Jerusalem nach Emmaus. Und es ist wahrscheinlich so, Ostersonntag, der erste Ostersonntag, Jesus ist auferstanden. Erste Gerüchte kursieren, dass er nicht mehr im Grab liegt. Sie sind verwirrt und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und dann lesen wir zwei Männer, das war die zwei Männer im strahlenden Gewand, das kam davor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit dem Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten, dann ist Jesus plötzlich bei ihnen. Er gesellt sich zu ihnen inkognito, geht mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und wahrscheinlich ist es schon ein bisschen dunkel oder Jesus ist der Letzte, den sie da erwarten. Und er fragt sie, über was redet ihr? Und sie schüttern ein bisschen ihr Herz aus, dass von Jesus, dem Nazarener, bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat. Sie erzählen ihm seine eigene Geschichte. Mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei alledem ist es heute der dritte Tag. Einige Frauen haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und dann erzählen sie ein bisschen, was die das Engel gesichtet worden sind und dass Jesus leben sollte. Und dann spricht Jesus zu ihnen, ihr Unverständigen im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Interessant, wie Jesus hier reagiert. Zuerst haben wir die Resignation, wir aber hofften, dass er derjenige sein, der uns rettet. Und sie hatten guten Grund damals zu hoffen, dass Jesus der Messias wäre, der die Römer vertreiben würde. Für uns in England waren die Römer immer so Witzfiguren, so Asterix, die Ömer kommen und so weiter. Wir haben uns verkleidet wie Römer, wir haben sie nicht allzu ernst genommen. Diese Menschen haben die Römer sehr ernst genommen. Es war eine brutale Diktatur, alle Hoffnungen auf Jesus, wenn es einen gibt, der diese brutalen Menschen vertreiben können und als Messias wieder ein goldenes Zeitalter einleiten, wie König David damals, dann der, den die Menschenmassen nachrennen. Wir hatten es gerade Palmensonntag, wo sie gespürt haben, wenn es einen gibt, der König werden könnte und Israel wieder unabhängig machen, dann der. Die Hoffnungen waren da. Es war eine Zeit von brutalem Armut und Leid. Wir aber hofften. Und dann auf einmal war der Traum aus. Jede von uns könnte eine lange Liste schreiben von Dingen, die wir gehofft haben. Wir hatten so gehofft, dass es doch kein Krebs sein würde. Dass genug Mitarbeiter sich melden würden. Vielleicht nicht so ernste Anliegen wie diese Leute hatten damals. Aber wir hatten gehofft, dass die Ehe zusammenbleiben würde, dass es überhaupt eine Ehe geben würde, dass ich die große Liebe finden würde, dass das Kind wieder auf die Spur kommen würde. Wir hatten gehofft, dass die Finanzen wieder in Ordnung kommen würden, dass Corona-Einschränkungen endlich vorbei wären, dass der Krieg in der Ukraine endlich mal aufhören würde. Das Leben ist voll mit wir hatten gehofft, dass die Chemotherapie greifen würde und. Wie sehr finden wir uns in dieser Geschichte? Und vielleicht hast du deine eigene Liste von ich hatte so gehofft. und die Enttäuschung und die Resignation. Wir vergessen oft, diese Nachfolger Jesu hatten guten Grund, panische Angst zu haben an diesem Tag. Also Kreuzigungen waren ja nicht ganz ohne, das wissen wir. Die grausamste Foltertod oder Folterhinrichtung, die es geben konnte. Und von Josephus Flavius, der die Geschichte der Juden geschrieben hat, wissen wir, wenn eine Kreuzigung stattgefunden hatte, dann hat man die ganzen Freunde gesucht und nächster Termin. Mit wem ist er auf Facebook befreundet und so weiter? Wer ist in seinem Umfeld drin? Und so hatten sie mit Recht Angst und haben sich versteckt, die anderen Jünger und diese auf dem Weg nach Hause. Also die Resignation. Wie reagiert Jesus auf diese Klage, wir hatten so gehofft? Er geht nicht direkt auf das Problem ein. Er öffnet, symbolisch gesehen, das Buch. Das war damals die Tora, natürlich das Alte Testament. Kein Mitleid, kein Streicheleinheiten, keine, ach Leute, es ist nicht so schlimm, es wird wieder gut, das Ende wird gut. Kein, er outet sich nicht, sondern so wie Jesus immer wieder antwortet. Es steht geschrieben. Was steht in dem Buch? Was ist die Geschichte? Das war immer wieder seine Antwort auf irgendein Spannungsfeld. Sein Predigtentwurf wird hier kurz wiedergegeben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ein merkwürdiger Satz. Die Verse 26 bis 27. Was Jesus macht, glaube ich, er erzählt die große Geschichte. Er gibt ihnen das große Bild, die eigentliche Geschichte, die hier läuft. Es läuft immer eine andere Geschichte im Hintergrund. Das kennen wir von Hiob. Das kennen wir von vielen anderen Charakteren in der Bibel. Dass ihr kleiner Teil, Teil ist von etwas, was viel größer ist. Wir nennen das Heilsgeschichte. Fällt euch auf, dass gerade diese drei Dinge, die hier erwähnt werden, durch die geistliche Elite unserer Zeit am heißesten angefochten werden. Auch inzwischen in vielen Freikirchen. Hat Jesus es damals schon geahnt? Und da ist nichts daran neu. Die Aushöhlung der Schriften durch eine fromme Oberschicht, das ist so alt wie die Bibel selber. Und die Bibel selber warnt eindringlich davor, vor dieser Pseudo-Aufgeklärtheit, die unsere Kirchen auch heute ausbluten lässt. Schauen wir die drei Punkte an, die sind wirklich interessant. Anfangend mit Mose. Mose, der es in den ersten Kapiteln der Bibel wagt, zum Beispiel zu behaupten, dass Gott durch das gesprochene Wort die Schöpfung in Existenz gerufen hat. Eigentlich völlig stimmig für den Gott, der das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre. Römer 4, 17. Genau das macht er am Anfang und dann durch das ganze Buch hindurch. Macht er die ganze Zeit. Anfangend mit Mose, wo wir den Gott kennen, der die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und eine herrliche, unauflösliche Einheit aus ihnen gemacht, die nicht auseinandergerissen werden darf. Jesus setzt hier nichts in Klammern, nichts in Kleindruck, nichts, das war damals, aber heute ist es anders. Nichts, aber zukünftige Generationen dürfen das so interpretieren, wie sie wollen. Er lässt nichts für Interpretationen offen. Alle Weichen der gesamten Schrift werden bei Mose gelegt in diesen ersten Kapitel. Und Jesus untermauert das immer wieder, nicht nur an dieser Stelle. Schöpfungsbericht, Schöpfungsordnungen Gottes, eine herrliche Sache, anfangend mit Mose. Zweitens, in allen Schriften, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, lesen wir in 2. Timotheus 3, 16. Vielleicht dachte Paulus, als er diese Worte schrieb, an diese erschütternde Szene, die wir im Alten Testament lesen, von der wir lesen, in der eine Schriftrolle voll mit den Worten des Propheten Jeremia, ein Aufruf zu Umkehr und Buße, eine Ankündigung göttlichen Gerichts in die Hände des abtrünnigen Königs Joachim gedrückt wird. Und es geschah, ich muss immer, mir dreht der Magen um, wenn ich diese Teil lese, so oft Yehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibmesser und warf sie in das Feuer. bis die ganze Rolle vernichtet war. Das lesen wir in Jeremia 36, 23. Ein beispielloser Akt des eiskalten Trotzes, genau entgegen dem, was Gott immer wieder gesagt hatte über sein eigenes Wort. Atemberaubende Hybris gegenüber dem Herrn. Kommt es uns bekannt vor? Ist es nicht auch so in unserer Zeit, dass die Teile, die uns nicht passen, zerschnitten werden? Jungfraugeburt passt uns nicht. Kann ja nicht sein. Raus damit. Ehe zwischen Mann und Frau? Nö, passt nicht mehr in die Zeitgeist. Wir sind aufgeklärt, wir wissen es besser. Was gibt's sonst? Die Auferstehung Jesu, das kann doch nicht sein. Das ist ja symbolisch gemeint. Ja, und das ganze Alte Testament sowieso. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das auch weg. Dass man Jesus nachfolgen soll, ihm gehorchen. Wie uncool ist das? Dass das Kreuz, Sühnetod Jesu, für mich nötig? Nö, er war halt ein guter Mensch, hat das einfach, ja, er war ein gutes Vorbild für uns. Und wenn wir schon da dabei sind, das übernatürliche Wirken Gottes. Nee, das passt zur Wissenschaft nicht. Das glauben Menschen doch nicht. Nehmen wir das aus, auch raus. Hölle und Himmel? Nee, das ist alles eine Erfindung von religiösen Spinnern. Dass es ein Gericht Gottes gibt, sowieso nicht. Und ein Neues Testament? Auch weg. Wisst ihr was? Irgendwann man... Ja, und die Landkarten? Ah ja, Israel. Nee, gab's noch nie. Bis man zwei Hüllen hat. Und mit zwei leeren Hüllen, liebe Freunde, kann man keine Gemeinde bauen, kein Reich Gottes bauen. Das war übrigens keine echte Bibel, das war irgendein billiger Roman, den ich sowieso loswerden wollte. All diese Dinge. Und wir machen genau das, wovor die Bibel selber eindringlich warnt. Bis nichts mehr übrig ist. Bis wir nichts mehr zu bieten haben. Was bleibt übrig? Leere Floskel, Anbiederung vor dem Zeitgeist, Propaganda für eigene Agendas. Ist es euch aufgefallen, wie Jesus missbraucht wird, ausgehöhlt wird? Nimm den Jesus, der dir gerade gefällt. Der Klima-Jesus, der politische Jesus, der Dies-Jesus, der Antirassismus-Jesus. Egal wie wichtig die Themen sind, wir dürfen Jesus nicht missbrauchen für eigene Agendas. Eine Kirche, die die Welt billig nachäppelt, anstatt die Welt zu gewinnen. Nichts Neues. Die Bibel selber warnt immer wieder davor und lädt uns ein zu glauben. Mahatma Gandhi hat Folgendes gesagt über die Schriften, über das Buch. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücken zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur wäre. Weiter nichts. Manchmal erkennen das die außerhalb besser als wir selber. Leidenschaft kommt durch einen Respekt und eine Liebe für das Wort Gottes. Sola Scriptura, das Wort entfesselt, geglaubt, angenommen, aufgenommen, nicht händeringend uminterpretiert oder verteidigt. Gott braucht uns nicht als Rechtsanwälte. Er steht zu seinem Wort. Und viele Helden in der Bibel, Jephtha, David, Abigail, Rahab, Stephanus, Hiob, die ganze Reihe, die hatten eines gemeinsam, sie kannten die Heilsgeschichte, die hier läuft. Wenn ihr die Geschichten lest, seht ihr, da gibt es immer eine Vorgeschichte. Die wissen oder ahnen, wie Gott handeln will. Und dann können sie auch ihren Teil darin finden und auch handeln. Und mutig handeln, nichts mehr zu fürchten. Wir stehen nicht über dem Wort, es steht über uns. Es beurteilt uns. Und ist es nicht komisch, dort, wo dieses Wort ernst genommen wird, verkündigt wird, freudig geglaubt wird, gibt es immer wieder geistliche Aufbrüche. Wenn man in der Kirchengeschichte schaut, das Wort in seine Gesamtheit, nicht nur selektive Lieblingsdogmen, die wir als Keule gegen Andersdenkende missbrauchen oder zur Förderung eigener Agenda, sondern das Wort als Gesamtheit. Der Gott, der in diesem Wort sich in diesem Wort offenbart, das Wort, das eine Leuchte für meinen Fuß ist, ein Licht auf meinem Weg, das Wort, das ausgesandt wurde und das Volk geheilt hat. Das nicht leer zurückkehren wird, sondern das ausrichtet, wozu es gesandt wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort nicht. Das Wort, das an jenem Tag der Weltgeschichte in davor und danach spaltete, Fleisch wurde. Ein Dialekt bekam, eine Haarfarbe, ein Beruf. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und wenn König David über die Gesetze des Herrn spricht, redet er nicht über trockene, mühsame Regelkataloge, die abgehakt werden müssen. Er redet über eine fröhliche, atemberaubende Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Wort, geschrieben für uns. Es belebt uns. Es bringt unsere Augen wieder zum Leuchten, gibt uns Hoffnung in schweren Zeiten, bringt unseren Mund zum Singen. Es ist aktuell und frisch für jede Lebenslage. Spendet Trost mitten im Trauer und Hoffnung mitten in Verzweiflung. Es erzählt uns die eigentliche Geschichte, die hier läuft. Wir dürfen in das Happy End spickeln. Wir dürfen sehen, wie die Geschichte ausgeht. Es gibt Hoffnung in schweren Zeiten. Ich habe in meinem Leben liebe Leute verloren in den vergangenen Monaten. Mein Vater ist gestorben, so ein schwerer Verlust. Eine gute Freundin ist gestorben, viel zu früh. Und in dieser Zeit, in der wir mit so viel Ungewissheit, alles ist so volatil geworden in unserem Leben, ist es so ein Trost, hier reinzuschauen. Offenbarung 22, der Tag, an dem alle Tränen abgewischt werden. Tod, Leid und Schmerz wird nicht mehr sein. Und je mehr wir in dieses Wort lesen und beherzigen, desto mehr werden wir selber Teil davon. Und spüren einfach die Gegenwart Gottes. Und spüren, verstehen die Zeichen der Zeit. Es ist immer gut, das Ende einer Geschichte zu kennen. Ich schreibe Romane, ich weiß immer, wie es ausgeht. Und das, wenn ich in den Irrungen, Wirrungen meine Charaktere mitleide, dann will ich sie anfeuern. Es geht gut aus. Es geht gut aus. Nicht verzweifeln. Wenn man Fußballfan ist und man weiß, wenn man ein Spiel, so ein Video sieht oder eine Aufnahme von einem Spiel, das schon stattgefunden hat, man weiß, mein Team hat gewonnen, dann schaut man das Spiel ganz anders an. Und die Fouls und die Hochs und Tiefs und die Probleme, die Eigentore, wenn ich weiß, die haben am Ende gewonnen, dann leide ich nicht mehr so drunter. Und so ähnlich ist es mit dem Wort Gottes. Wir kennen das Happy End. Wir wissen, wie es ausgeht. Und das gibt uns die Kraft, aufzustehen, wenn wir niedergeschlagen sind. Oder wenn wieder Schicksalsschläge kommen oder Rückschläge, gibt diese Kraft. Es ist noch nicht zu Ende, diese Geschichte, aber es wird zu Ende gehen und ich bin nicht alleine auf diesem Weg. Wir orientieren uns dran. Und wenn das Wort uns nicht prägt und ernährt und füllt, dann stochen wir irgendwann orientierungslos nach Ideen. Wir werden zu Kulturchristen. Wir versuchen, Unterhaltung zu machen, anstatt Menschen mit dem Wort Gottes zu ernähren. Wir werden zu politischen Operativen, zu religiösen Bürokraten. Leidenschaft ist, wenn wir diesen Satz wieder ernst nehmen. Anfangend mit Mose, durch die ganzen Schriften und jetzt der dritte Punkt, warum der Christus sterben musste, alles, was Christus angeht. Jemand, der sagte zu mir neulich, wieso bist du so begeistert über das Alte Testament? Ist doch passé, alles muss Neues, alles Gnade, Altes Testament Gesetz. Und ich habe geantwortet, ich sehe es anders. Altes Testament sprüht mit Gnade. Es ist die gleiche Geschichte. Neues Testament hat auch ganz schön deftige Sprüche, die uns ermahnen und herausfordern. Es ist eines aus einem Guss. Warum der Christus leiden musste, wie viel Anspielungen finden wir im Alten Testament auf die Kreuzigung, auf den Christus, auf das Heil, das noch bevorsteht, aber ins Alte Testament schon vorgreift. Warum der Christus sterben musste, erklärte er aus dem Alten Testament, aus den Schriften. Ein anderes Thema, aber ist auch faszinierend. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Deine Gnade, Paul Gerhard. Die geistlichen Väter haben das Kreuz habe ich den Eindruck zumindest, wirklich gut verstanden. Besser als wir. Das Kreuz ist der Stein des Anstoßes, weil es mir zeigt, dass ich rettungsbedürftig bin. Warum der Christus sterben musste, ja, warum? Wer die tiefe Rettungsbedürftigkeit einer gebrochenen Menschheit kennt, dazu die eigene Rettungsbedürftigkeit, der weiß auch, was Lobpreis ist, was Jubeln und Jauchzen ist, wenn der Freispruch verkündet wird. Nein, liebe Freunde aus Emmaus, die Grausamkeit der Römer ist nicht euer eigentliches Problem, das ist, was Jesus ihnen hier vielleicht vermitteln will, sondern diese Grausamkeit der Sünde in eurem eigenen Herzen. Unbeliebtes Wort heute, uncool. Golgatha lässt grüßen, hier fangen Herzen wieder an zu schlagen, wenn ich weiß, ich war verurteilt. Aber eine kommt und sagt, Herr mit der Rechnung, Herr mit der Strafe, ich trage sie für dich. Nicht durch mühsame Versuche, Gottesdienste interessanter zu machen, einer übersättigten Kultur mit Unterhaltungsprogrammen Konkurrenz zu liefern, sondern durch die Predigt des Kreuzes bringen wir Leidenschaft wieder in unser Leben, in unsere Gottesdienste hinein. Mit dem Blick auf den Gekreuzigten schaue ich zu jenem Kreuze hin. Die Last meiner Sünde trug Jesus Christus, das Lamm. Er warf sie weit weg in die Ferne. Oh, Haupt voll Blut und Wunden. Männer Gottes, Frauen Gottes in Leidenssituationen wurden immer getröstet durch diesen Blick auf den Gekreuzigten, auf den, der auf jeden Fall mehr gelitten hat, als ich jemals leiden werde. Und dann diese tief schürfende Entrüstung über die eigene Sünde ist auch ein bisschen aus der Mode gegangen. Was, ich habe doch niemand umgebracht. Puh, aber meine Launen, meine Zickereien, meine Schuldzuweisungen, meine Bitterkeit, meine Eitelkeit, meine Suche nach eigenen Vorteilen, nach Beachtung, nach Ansehen, es bleibt nicht dabei. Wenn Menschen mir sagen, was ist Sünde? Ich habe doch nie gesündigt. Mir kam der Gedanke, ich bin oft so bei Frauentreffen unterwegs, Frauenfrühstücke und so. Und ich werde oft eingeladen, über Themen zu sprechen, wie gibt es ein Leben jenseits der Krise? Oder ist es jemals zu spät, glücklich zu werden? Oder wie führt man gelungene Beziehungen, so typische Frauenthemen? Aber ich werde nie eingeladen zu einem Thema wie man Zickigkeit lernt in drei einfachen Schritten. Wie man Neid lernt, Schuldzuweisungen auf andere für Anfänger, Lästern für Anfänger gemacht. Drei Schritte, wie man sich Sorgen macht. Warum nicht? Weil wir das alle können. Das kleinste Kind kann es. Kann eine Geschichte so übertreiben, dass er als schuldlos dasteht und die anderen immer schuldig sind. Die Tricks kennen wir alle. Fing auch damals, Anfang Mose. Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange, die du in den Garten hineingelassen hast, das Spiel ist auch so alt wie die Schöpfung selber. Und wir müssen uns dann demütigen und sagen, ja, ich brauche Rettung. Als Kinder in England haben wir früher das Lied gesungen, It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord. Und dann geht man durch all die Leute, die nicht schuldig sind. It's me, standing in the need of prayer. Ich bin's. Ich brauche Gebet. Ich brauche Erlösung, die Christus denen schenkt, die an ihn glauben und auf seine Sündlosigkeit setzen, dass sie ihn Glauben annehmen und ihn die Rechnung Ihnen danken dafür, dass er die Rechnung bezahlt hat. Gnade ist nicht das zugedrückte Auge Gottes im Angesicht von Sünde und Niedertracht. Alles nicht so schlimm. Das wäre keine Gnade. Gnade ist das schluchzende Auge Gottes, das das Ungenießbare in mir sieht und mich trotzdem liebt. Die blutigen Lippen, die flüstern, Herr mit dem Schuldbrief, wechsle die Adresse, ich bezahle diese Rechnung. Und wisst ihr was, ich wünsche, diese Geschichte, dieses Geschehen würde mich nicht so kalt lassen. Ich bete jeden Tag, Herr, ich will, dass es mir in Mark und Bein geht, dass dieses Kreuz mich beflügelt, mich Tag für Tag ernährt. Wo wäre ich ohne ihn? Für Jesus' Freunde aus Emmaus fallen die Puzzlestücke auf einmal zusammen. Heilsgeschichte spielt sich vor ihren Augen ab. Dringliche Heilsgeschichte. Das Gebäude brennt. Die Welt hat ein Verfallsdatum, aber es gibt einen Ausweg. Das ist die Dringlichkeit des Evangeliums. Dieser Planet mit seinen gebrochenen Bewohnern ist dabei, in eine Ewigkeit ohne Gott zu marschieren. Aber es gibt eine offene Tür direkt ins Wohnzimmer Gottes. Der Vorhang ist zerrissen, auch heute. Und wenn harte, kalte Herzen, auch religiöse, fromme, harte, kalte Herzen wieder Feuer fangen, weich werden, fühlend gemacht werden, lernen wieder zu heulen, zu lachen, zu lobpreisen, zu klatschen, zu feiern, dann durch den Blick auf das Kreuz und auf das leere Grab, das danach kommt. Umkehr, Buße in der Bibel ist kein negativ besetzter Begriff. Es hat mit Partystimmung zu tun, mit Aufatmen, mit Erleichterung. Kein Wunder, dass die Emmaus-Jünger sagen, ohne Jesus zu erkennen, sie wissen immer noch nicht, wer er ist. Es wird dunkel. Kehr bitte bei uns ein. Es erinnert mich an Offenbarung, wo es heißt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer mir aufmacht, ich kehre ein und halte Mahl mit ihm. Das ist die logische Antwort auf die Leidenschaft Gottes für uns am Kreuz von Golgatha geoffenbart. Das ist das, die einzige Kraft, die Leidenschaft in mir erwecken kann. Eine sprudelnde Dankbarkeit, eine Seelennahrung, die über Zeit und Ewigkeit dauert. Eine Leidenschaft, die heute genauso brennt für uns, seine Leidenschaft für uns, wie vor 2000 Jahren am Kreuz. Diese Kraft des Todes, der Auferstehung Jesu ist nicht weniger geworden, weil so viele Jahre ins Land gegangen sind. Es hat kein Haltbarkeitsdatum, an dem sie abläuft. Die Leidenschaft kommt, wenn wir die hirnrissigste Liebesgeschichte aller Zeiten begreifen, uns tagtäglich mit ihr beschäftigen, uns von ihr prägen und motivieren lassen. Und dann ist es logisch, dass diese zwei Nachfolger Jesu sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Nicht, weil er Stimmung gemacht hat, nicht, weil er coole Sprüche von sich gab, sondern weil er die Schriften öffnete, kam dieses Brennen im Herzen. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, fanden die Elf und die mit ihnen waren, versammelt. Das Wort und zwischendrin hat Jesus auch das Brot mit ihnen geteilt. Da fielen ihnen die Schuppen von den Augen, haben sie erkannt, sein Markenzeichen, das geteilte Mahl, der reichgedeckte Tisch, die Nahrung, die lebensverändernden Stunden im Hören auf den Herrn. Danach gibt es immer ein Zurück. Wenn du Jesus begegnet bist, in seinem Wort, in seinem Wesen, im Gebet, im Loben und Danken, in den gesamten Schriften gibt es immer ein Zurück, um zu erzählen und zu verkündigen. Zurück, um die Brüder zu stärken. Zurück in die Community der Heiligen, der Gläubigen. Ganz unabhängig davon, was für ein Mensch, ob du ein schüchterner Mensch, die waren hier alle dabei. Es gab keine Ausnahmeklausel für die, die sich nicht trauten, für die, die sich zu ungebildet fühlten, zu unklug, zu untalentiert, zu handwerklich, nicht geistlich genug, nicht bibelfest genug, nicht theologisch genug, nix, die waren alle mit dabei. Und diese Männer sind wie ausgewechselt nach dieser Begegnung. Die Umstände, und das ist faszinierend, die Umstände haben sich überhaupt nicht geändert. Es wimmelt immer noch mit Römern. Die Bedrohung einer nächsten Kreuzigung hängt ihnen immer noch über dem Kopf. Die Situation ist kein Deut ungefährlicher geworden. Genauso wie unsere Umstände sich manchmal auch nicht ändern, wenn wir gebetet haben, dass Gott plötzlich die Umstände ändert. Elizabeth Elliot, die Frau von Missionar Märtyrer Jim Elliot, hat mal gesagt, nicht Christus in den Umständen ist die Lösung, sondern Christus in mir. Und dann haben die Umstände auch gute Chancen, auch geändert zu werden. Die sind wie ausgewechselt, furchtlos, kein Wort mehr über, wir hatten gehofft, dass. Jesus hat erfolgreich das Thema gewechselt und ihren Blick auf die große Geschichte, Heilsgeschichte, gelenkt. Es sind immer noch gefährliche Tage für die Anhänger von Jesus. Sehen wir ja in Apostelgeschichte auch, was danach kommt. Jesus ist gerade als Schwerverbrecher hingerichtet worden, also immer noch gefährlich. Der Termin für die nächste Kreuzigung steht schon fest. Es ist Pessach. Es ist gefährliche Zeit für die Stadt auch. Die Römer dürfen nicht zulassen, dass es Aufstände gibt. Deshalb, alle Nerven liegen blank, aber nicht bei diesen zwei Männern. Sondern sie schließen sich der Truppe an, die nachher sagen, es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen, gehört haben, nicht zu reden. Was nun, was nehmen wir aus dieser Geschichte mit für unsere Zeit? Ich bete für mich, fordere mich selber heraus, für meine Gemeinde, für alle Gruppen und Gemeinschaften, egal welches Namensschild sie tragen, dass wir unsere Beschäftigung mit Abläufen ablegen, mit Systemen, mit Strukturen, mit Hierarchien, mit Versuchen, cool und ansprechend zu sein für eine moderne Welt. Cool und ansprechend ist, wenn wir anfangen, für Jesus zu brennen. Wenn er im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wenn wir das ganze Evangelium verkündigen. Die Arbeit auf den Knien. Wenn Gebetstreffen, davon träumen wir in unserer Gemeinde, dass die Gebetstreffen genauso gut besucht werden wie der Sonntagsgottesdienst. Weil diese Dringlichkeit uns erfasst. Noch sind wir weit davon entfernt. Dass wir Buße tun für unsere müde Selbstgefälligkeit. Ernstes Brainstorming, wie wir unsere Jugend zurück in die Kirchen holen können. Tischkicker ist super, Nebelmaschine, nichts dagegen. Flotte Musik, Skinny Jeans, alles okay. Aber was Jugendliche zurückbringt, das Brennen für Jesus. Wo viel gelacht wird, gesungen wird, da sammeln sich auch Jugendliche. Und vor allem, wo klar verkündigt wird. Ich bete für uns, für die Leidenschaft, die aus bezahlten Berufsgeistlichen, Hirten und geistliche Väter und Mütter wieder macht. Aus Diplomaten wieder Verkündiger und Pioniere. Aus höflichen Gesprächstherapeuten, nichts dagegen. Aber leidenschaftliche Lebensretter, das sind wir. Für einen Aufmarsch der geistlichen Eltern, der Omas und Opas, die dringend nötige Stoppschilder aufstellen, wo unsere Kirche und Gesellschaft auf den Abgrund zumarschiert. Ich bin jetzt über 60. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Lebensalter. Die Kinder sind aus dem Haus. Die kriegen nicht mehr mit, was ich alles mache und anstelle, finden mich nicht mehr peinlich, weil sie es nicht mitkriegen. Aber wir sind immer noch gesund und haben hoffentlich einige Jahre vor uns. Es ist nicht mehr Lebensabend, wie es früher war bei meinen Großeltern. Was machen wir mit der Zeit, die wir schon älter sind? Sagen wir dem Herrn, auch die letzten Jahre meines Lebens sollen brennend für dich sein. Erst recht, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich muss niemand beeindrucken. Ich muss mich nicht anbieten vor dem Zeitgeist. Und so fordere ich gerne die Omas und Opas auf. Sind wir die Beter? Gehen wir voran? Sind wir Vorbilder? Bauen wir Gemeinde dort, wo der Herr uns hingepflanzt hat? Sind wir diejenigen, die uns melden, wenn der Staat übergriffig wird, die Macht über unsere Kinderzimmer an sich reißt? Es gibt keinen Ruhestand im Reich Gottes. Unsere Queen in England ist gestorben und eine Sache, die mich sehr beeindruckt, hat an ihr, dass sie ihr Versprechen an das Volk zu dienen, bis zum Ende ihres Lebens, ob es lang wird oder kurz, dass sie das eingehalten hat. Bis zu letzten Tagen ihres Lebens, wo sie noch im Sterben lag, hat sie noch gedient. Und das hat sie versprochen mit 21 Jahren. Welche Jugendliche verspricht sowas? Zu dienen ein Leben lang heute mit 21. Vielleicht kommen die Zeiten wieder, dass wir aufstehen, Salz und Licht sind. Für die ungeborenen Kinder, die abgetrieben werden. Für die Genderwahn, gegen den Genderwahn, der unseren Kindern die Identität und die Kindheit raubt. Und die lebensspendenden Ordnungen Gottes mit Füßen tritt. Ich bete, dass unsere Kirchen wieder Oasen werden, in denen die nächste Generation mit der Bibel in der Hand und Jesus im Herzen aufblühen kann. Keinen Anlass hat, ihr Glück irgendwo anders zu suchen als in der Kirche. Das wäre doch toll, oder? Oasen, in denen Fremde ein Zuhause finden, Gottesdienste keine Pflichttermine sind, sondern Zurüstung, ein Bedürfnis. Es ist meine Familie, ich will hin, ich will dem Herrn dienen, ein ansteckendes Leben als Christ in einer gebrochenen Welt. Leidenschaft für Jesus, wisst ihr was, das hat wenig mit Gefühlen zu tun in erster Instanz. Als mein Vater starb vor 3 Jahren und ich war tief, tief geknickt, es hat mich viel mehr mitgenommen. Er war über 90, aber das macht es nicht einfacher, wenn es ein geliebter Vater ist. Und ich weiß, ich saß im Flughafen in England und ich habe viel Zeit in meinem Leben in Flughäfen verbracht und mich immer auf das Wiedersehen mit meinen Eltern mich gefreut. Und ich wusste, dieses Mal gibt es kein Wiedersehen. Das war der Abschied und der nächste Flug wird zur Beerdigung sein. Und ich weiß, ich habe meine Schwester geschrieben, meine Seele befindet sich im Sinkflug, was soll ich machen? Und sie hat zurückgeschrieben, weißt du was, es ist ziemlich unrelevant, wie du dich fühlst im Moment. Jetzt schreib mal all die Dinge auf, die du weißt, die Fakten, die handfesten Fakten des Evangeliums. Und so schrieb ich auf, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, eine Bibelvers, den ich seit Kindheit kenne und zigmal vertont gesungen habe in verschiedenen Variationen. Und auf einmal lebte es auf. Nicht ich hoffe, nicht ich fühle, nicht ich denke, nicht mal ich glaube, nicht ich bete, nicht schön wär's wenn, sondern ich weiß. Seine Verheißungen, ja und Amen in Christus. Ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, Hölle noch Himmel, Vergangenes noch Zukünftiges mich trennen kann von dieser Liebe. Es steht geschrieben. Wir haben diese Gewissheit in ihm. Ich bin gewiss, der Herr ist meine Hoffnung. Das ist die Sprache der Bibel. Das ist die Sprache, die uns prägt, uns furchtlos macht, wenn wir uns von ihr prägen und beeinflussen lassen. Wir sprechen Gewissheit aus. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das ist eine absolute Abhängigkeit vom Herrn. Ich bin überzeugt. Und das ist so schön, eine Leidenschaft, die gegründet ist auf die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Was mich auch sehr getröstet hat und mich immer noch tröstet, ist die Beobachten, was Jesus als erstes macht nach der Auferstehung. Seine ersten Worte waren nicht, etsch, betsch, jetzt zeige ich es meinen Feinden, kommt alle her, ich zeige euch, dass ich der Messias bin. Seine ersten Worte sind, warum weinst du? Samaria trifft im Garten. Warum weinst du? Das Evangelium zusammengefasst in einer kleinen Frage. In der Apostelgeschichte war es ein freudiger, zuversichtlicher, jubelnder Aufmarsch gegen den damaligen Zeitgeist. Es waren in der Tat ungebildete Männer, nicht viele davon, die mit deftigen Sprüchen des Ackerlandes und der Fischereien und des Handwerks im Mund die Welt auf den Kopf gestellt haben. Sprache, die ein Kind verstehen kann, wo man nicht akademisch sein muss. Sie haben die Welt geändert. Begnadigte, die Gnade weitergeben. Bedingungslos Geliebte, Gekaufte, Erworbene von Gott selber, die andere bedingungslos lieben, ohne Gegenleistung zu erwarten, die nicht zu stoppen sind. Mutige, die vor dem Gericht Gottes warnen, zur Umkehr rufen und einladen zu einer Festversammlung, um das alles zu feiern, was dieser Gott für uns getan hat. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir unseren kleinen Teil dieser Welt ändern, auch hier in unserem geliebten Deutschland, in unsere Kirchen und Gemeinden in Deutschland, dass wir diesen Aufbruch wieder erleben in unseren Kirchen und dass die Dunkelheit in der Welt für uns ein Anlass ist, zu leuchten mit seinem Licht. Und damit wünsche ich euch Gottes reichen Segen, Festmahl an seinem Wort. Und wie die Emmaus-Jünger hat unser Herz nicht in uns gebrannt, als er die Schriften für uns öffnete.